Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS1 mit dem Treffpunkt am Mikrofon, Regi Sager. Gesundheit ist ein kostbares Gut, das wissen wir eigentlich alle. Und doch werden wir es uns meistens erst dann so richtig bewusst, wenn wir die Gesundheit plötzlich nicht mehr haben. Und plötzlich kann man im Zusammenhang mit dem Hirnschlag, glaube ich, wirklich sagen. Meine Kollegin Ladina Spiess ist in den nächsten 2 Stunden zu Bern in der Reha-Klinik für Hirnschlagpatienten. Ladina, kannst du uns kurz schildern, wo du jetzt gerade bist?
Ja, ich bin in einem der renommiertesten Reha-Zentren in der Schweiz für Hirnschlagpatienten. Das ist im Anna-Seiler-Haus zu Bern. Das Anna-Seiler-Haus gehört zum Inselspital. Im Moment sind etwa 20 stationäre Patienten da und ungefähr 200 Leute, die sich hier ambulant immer noch behandeln. In dieser Sendung, in diesem Treffpunkt bis um 11 Uhr, lernen wir Menschen kennen, die hier stationär sind, also Patienten, die zum Teil schon mehr als 2 oder 3 Monate da sind. Und was machen wir mit ihnen? Wir gehen mit ihnen durchs Haus an die verschiedenen Stationen, wo sie auch Therapien haben. Also zum Beispiel in die Logopädie oder in die Physiotherapie. Wir wollen hören und schauen, wie der Alltag so aussieht. Und wir hören sicher auch die eine oder andere Geschichte, wie das erlebt worden ist, wo so ein Hirnschlag passiert ist und was nachher alles war. Also, Menschen lernen wir kennen in dieser Sendung hier in Bern im Anna-Seiler-Haus. Der Treffpunkt bis um 11 Uhr.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Der Weg zurück ins Leben für einen Hirnschlagpatient heisst, dass unter Umständen wieder lernen, reden, sich können auszudrücken, je nach Lähmung auch wieder lernen, laufen, Arme bewegen, greifen, Handlungen ganz bewusst zu machen oder so zum Teil einfache Sachen wieder zum Morgen herrichten, auch wieder müssen zu lernen. Die Patienten hier im Anna-Seiler-Haus, wo wir zu Gast sind, heute mit dem Treffpunkt, das ist die Reha-Klinik, die zur Insel zu Bern gehört. Die Patienten, die lernen das aufgrund von verschiedenen Stationen, die sie jeden Tag machen. Also es ist eine Art Therapieplan. Und dazu gehört eben auch das Zmorgen machen. Am Zmorgentisch sitzt jetzt der Toni Glatzfelder, er ist 54 und der Rolf Flümer ist 43. Die beiden gehören zum Zmorgenteam. Das heisst, Herr Flümer hat heute können auspausen, hat nicht müssen das Zmorgen machen, aber der Toni Glatzfelder ist dabei gewesen. Herr Glatzfelder, was sind Ihre Aufgaben, wenn Sie da reinkommen und das Zmorgen parat machen?
Hey, du, die Untersätze ausbreiten auf dem Tisch. Den anderen Leuten Sachen hergeben, die sie dann auf dem Tisch verteilen können. Also, weil ich eigentlich im besten Laufen von ihnen kann ich auch Besteck für ihn geben, Geschirr und so weiter, die sie dann verteilen.
Dann werden die Aufgaben so verteilt, dass man das macht, was man, ich sage jetzt auch, von den körperlichen Fähigkeiten am besten kann. Herr Flümer, Sie haben Mühe mit Laufen. Das ist etwas, was schwierig ist. Was machen Sie in dieser Gruppe, wenn Sie es morgen machen?
Ich bin zuständig für das Brot schneiden und dem Herrn Glatzfeld zu helfen. Er tut mir es über den Weg und ich tue es nachher richtig her. So Serviettenfalten und so Sachen.
Das sind Aufgaben, die Sie, ich sage jetzt, mühend machen, weil es zum Therapieplan gehört. Machen Sie es gerne, Herr Flüme?
Eigentlich schon, ja. Weil es bringt noch viel. Gerade für den Arm, für das Armtraining. Und wenn ich zwischendurch zum Kühlschrank laufen und so, das tut aber schon noch gut.
Sie sagen, fürs Armtraining, was heisst denn das? Müssen Sie bewusst wieder lernen, etwas in die Hände zu nehmen, zu greifen und zu lupfen?
Greifen und zu loslassen ist bei einem Hirnschlag immer ein Problem. Weil greifen geht einigermaßen, aber loslassen. Wenn er mir jetzt ein Teller gibt, zum Beispiel, kann ich das gut haben. Aber das Loslassen wird immer schwierig.
Also so Aufgaben, die, ich sage jetzt, wenn man gesund ist, zum Bett ausgeht, am Morgen zum Morgen macht, das macht man automatisch und das geht nicht mehr automatisch. Man muss sich richtig auf die Aufgaben konzentrieren. Herr Glatzfelder, ist das frustrierend gewesen für Sie am Anfang, wo es eben nicht so geklappt hat, wie Sie gedacht haben, sollte es doch gehen?
Ja, das hat schon Momente gegeben, wo es so ist. Aber ja, ich hatte vielleicht den Vorteil gehabt, dass ich relativ schnell Fortschritte hatte. Das hat es dann in Grenzen gehalten, so diese Momente.
Sie haben schon mehrere Hirnschläge gehabt. Jetzt der letzte, können Sie sich daran erinnern, was dort abgegangen ist, was passiert ist mit Ihnen?
Ja, direkt habe ich es nicht gemerkt, ich hatte im Spital. Und da war ich auch am richtigen Ort. Die Leute haben gemerkt, was auch los ist mit mir. Ich habe angefangen, Reflexe zu suchen und gesagt, ich soll, habe probiert, Kraft rauszuzwingen, die ich noch in der linken Hälfte hatte. Und eigentlich realisiert habe ich es einen Tag später, in dem Moment, wo sie mich gefragt haben, dass ich soll da mal etwas dagegen haben, soll mal da etwas machen, so, habe ich gemeint, dann spinnt. Und einen Tag nachher ist halt nachher. Das war schon ein bitterer Moment gewesen.
Da ist es erst einen Tag später bewusst worden, haben Sie einen Hirnschlag erlebt vorher, eben weil Sie ja mehrere waren, wo Sie es richtig bewusst mitbekommen haben, dass jetzt da etwas passiert, was Sie nicht mehr kontrollieren können?
Ja, ich bin am Computer gehockt, etwa ein Jahr vorher, und habe einen Text abgesetzt. Und plötzlich ist die linke Hand quasi nicht mehr gegangen. Oder? Also ja, wirklich für zwei, drei Zeilen habe ich vielleicht 20 Minuten gebraucht. Und das Ganze hat sich eigentlich so über eine halbe Stunde her. Also zuerst ist es schon, bis mir einfach Sturm wurde, das ist das, was ich im Kopf habe gemerkt. Und plötzlich war der Tang eben gelähmt gewesen, eine Zeit lang, etwa eine halbe Stunde, dann ist sie wieder gegangen. Dann ist wieder eigentlich ganz Spuk vorbei gewesen, aber hat natürlich im Hirn schon Spuren hinterlassen.
Was ist denn passiert? Das war ja während der Arbeit gewesen. Sie sind Typograf. Hat das jemand gemerkt in Ihrem Umfeld oder haben Sie dann gemerkt, oh, jetzt muss ich einen Arzt haben?
Nein, ja. Ich habe einfach einer Kollegin gesagt, du, ich glaube, jetzt habe ich einen Schlag gehabt. Aber ich habe dann irgendwie das auch nicht richtig ernst genommen. Ich dachte, jetzt geht das wieder. Es ist ja nichts passiert. Es war einfach irgendwo eine Schwäche gewesen. Vielleicht habe ich zu wenig getrunken oder so. Aber ich bin nachher nicht zum Doktor.
Und wie hat sich denn das ausgewirkt? Also das war ja dann gleich ein Hirnschlag. Irgendwann haben Sie ja die Folgen davon gleich gespürt.
Nein, habe ich eigentlich nicht. Also gut, man kann sagen, rückblickend kann man vielleicht sagen, bin ich im Allgemeinen eher langsamer geworden. Ja, so, habe weniger können konzentrieren. Und eben bis man dann herausgefunden hat, einen sehr hohen Blutdruck. Darum bin ich eigentlich im Spital gelandet, ein Jahr später.
Ein ganzes Jahr später, nach dem Hirnschlag. Herr Flüemen, können Sie sich auch zurückerinnern, wie das war, als Sie den Hirnschlag hatten? So wie es jetzt Herr Glatzfelder beschrieben hat.
Ein bisschen weit schon, ja. Also ich war daheim, Sonntag oben, um 8:30 Uhr. Und da habe ich einen Hustenanfall bekommen. Und die Frau hat das gehört in ihrem Büro. Sie hat das Büro gerade nebendran. Und dann ist sie sofort gekommen und da ist mir die linke Hand schon ab dem Schreibtisch runter. Und vom Schwung hat sie mich aus dem Bürostuhl genommen. Viel mehr weiss ich eigentlich nicht mehr.
Und wann haben Sie realisiert, dass da etwas passiert ist? Erst im Spital dann wieder?
Ja.
Was genau abgeht jetzt medizinisch, das fragen wir dann in dieser Sendung auch noch einen Arzt, der uns erklärt, was überhaupt ein Hirnschlag ist, was kann passieren. Jetzt wieder zurück in die Küche, wo wir ja sitzen miteinander. Die Erfahrung, die Sie uns jetzt beide geschildert haben, ist schon ein Zeitchen her. Sie sind beide seit Anfangs bzw. Mitte Mai da jetzt im Anna-Seiler-Haus und arbeiten eben mit. Einerseits bei dem Zmorgen, andererseits müssen Sie auch mitschaffen mit dem Therapieplan. Das braucht einen Haufen Kraft und Arbeit, die Sie da leisten müssen, begleitet auch immer wieder von Therapeuten, wie zum Beispiel von der Karin Sekeresch, die jetzt hier im Zmorgenraum ist. Frau Sekeresch, Patienten kommen da helfen. Was ist denn Ihre Aufgabe? So wie Sie vorher geschildert haben, machen die das tiptop selber?
Also wir besprechen am Anfang, wer welche Ämter übernimmt und Verantwortlichkeiten, je nach Fähigkeiten, wo jemand mitbringt. Und nachher geht es schon darum, dass nachher die Personen entsprechend ihren Fähigkeiten noch möglichst gefördert werden, damit die Selbstständigkeit wieder besser wird.
Und können Sie fördern und unterstützen und mithelfen, wenn irgendwo etwas nicht ganz funktioniert?
Ja, es kann zum Beispiel sein, dass man in Einzeltherapie mit einem Patienten übt, dass er sich frei bewegen kann in der Küche und Filterkaffee zubereiten kann. Und er macht es dann hier in der Gruppe selbstständig.
Und wenn Sie jetzt das so sehen, jetzt gerade die beiden, die wir hier am Tisch haben, der Herr Flüemen und der Herr Glatzfelder, sehen Sie auch Fortschritt, wo Sie können sagen, hey, heute ist es ja super gegangen, dass Sie die Leute wie ermutigen, die dem ihnen was machen?
Ja, wenn der Herr Flüemen zum Beispiel aufsteht und bei der Anrichte Brot schneidet und er kann zum Beispiel mit der linken Hand immer besser das Brot heben, er kann besser die Schnitten herschneiden und nachher wieder zum Tisch tragen. Ich denke, er macht wirklich täglich auch Fortschritte dort.
Das ist täglich ein Fortschritt, Herr Flüemen. Was ist Ihr Ziel, wenn Sie da zum Anna-Seiler-Haus einmal raus dürfen?
Wieder gut arbeiten.
Wieder gut arbeiten, das ist ein Teil. Und ich denke, das haben viele Patienten, dass sie wieder in den Arbeitsprozess eingebunden werden können. Das werden wir sicher auch noch reden miteinander, wie denn die Zukunft aussieht von einem Patienten, was für Möglichkeiten das da sind. Aber als nächstes tun wir uns eben mit einem Arzt unterhalten, der uns das von der medizinischen Seite her erklärt, was es bedeutet, einen Hirnschlag zu haben. Der Treffpunkt aus dem Anna-Seiler-Haus in Bern.
Strange weather. Dark. much together. With nothing quite like this. Something's come between us now. I can feel it in your kiss. So tell me, girl, what's in your heart? Just put your hand in mine.
Das ist der Treffpunkt auf der Seite, der Dienstagmorgen. Ein heißer Morgen und warm ist es auch schon hier in den Räumen im Anna-Seiler-Haus. Anna-Seiler-Haus ist eine Reha-Klinik für Hirnschlagpatienten. Wir dürfen heute hineinschauen in den Alltag der Patienten. Heute Abend im Doppelpunkt Forum ziehen wir dann weiter zum Thema Hirnschlag. Da hören wir dann auch wieder Patienten und vor allem auch Fachleute. Und wir hören Ihre Fragen. Sie können Fragen stellen zum Thema Hirnschlag jetzt schon. studio@drs1.ch, wenn Sie eine Frage haben als Betroffenen oder als Angehörige oder weil Sie einfach ganz allgemein interessiert sind an dem Thema. Es ist ein spannendes Thema, auch medizinisch. Und für das habe ich jetzt den Oberarzt, Dr. Urs Batto, bei mir. Wir sitzen in einem Therapiezimmer miteinander. Und Herr Batto, Sie, können Sie uns kurz erklären, dass es auch ein medizinische Laie versteht, was das überhaupt passiert bei einem Hirnschlag, wie es uns vorher auch der Herr Glatzfelder erklärt hat als Patient, wie er das erlebt hat. Was geht da medizinisch ab?
Es ist so, dass das Hirn wird durchblutet. Es hat Arterien, die zum Hirn anführen, an die verschiedenen Stellen im Hirn. Und Ursache vom Hirnschlag, die häufigste Ursache, bei 80%, ist, wenn irgendjemand sich ein Grinsel bildet. Und das spickt nachher ab und bleibt dann stecken in einer Arterie vom Hirn. Und dann wird der Teil, der hinten dran ist, der von dieser Arterie durchblutet wird und mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird, eben nicht mehr durchblutet. Und dann stirbt der Teil vom Hirn ab oder ein Teil davon.
Und dann kommt es eben zu Lähmungen, wie wir vorher gehört haben, dass man plötzlich eine Hand auf der Tastatur hat vom Computer und merkt, da geht jetzt gar nichts mehr. Wie muss man reagieren dann jetzt auch im Umfeld, wenn man merkt, oh, da ist mit einem Menschen etwas nicht mehr gut?
Also das ist eine Notfallsituation, wenn man so etwas bemerkt. Und dann müssen wir unmittelbar versuchen, ärztliche Hilfe zu holen. Wo jetzt in der heutigen Zeit haben wir seit Anfang des 90er Jahre sehr gute neue Methoden, wo man kann versuchen, so Blutgrinsel zum Beispiel aufzulösen wieder. Das nennt sich Lysetherapie. Und da hat man ein Zeitfenster. In diesem Zeitfenster von 4,5 Stunden für intravenös Oder eben intraarteriell, das ist eine andere Methode, hat man 6 Stunden Zeit, zu versuchen, das Blutgrinsel wieder aufzulösen. Und entsprechend dem ist es sehr wichtig, dass man so schnell wie möglich ärztliche Hilfe ruft und sich abklären lässt.
Und dann kommt man ins Spital im Normalfall. Und wenn es wirklich ein schwerer Hirnschlag ist, dann ist eine Therapie, wie jetzt hier im Anna-Seiler-Haus, unausweichlich. Dann muss das sein, dass man wieder zurück ins Leben findet.
Ja, entsprechend den Lähmungen zum Beispiel, die die Leute haben, sie sind nicht mehr in der Lage, schon einfache Tätigkeiten im Leben zu führen, sich zu waschen, anzulegen, sich nicht einmal im Bett drehen, je nachdem. Und das muss man alles neu üben und lernen. Und das unterstützen wir mit unserer Rehabilitation.
Und das sind eben verschiedene Stationen, die wir jetzt heute im Treffpunkt auch dann noch kennenlernen. Bei uns am Tisch ist auch der Dr. Clemens Gutbrot. Er ist Leiter Neuropsychologie und hat eine grosse Ahnung von dieser Therapieplan. Der Herr Glatzfelder, der auch bei uns ist, hat ihn mitgebracht. Das ist ja ein unglaubliches Programm, Herr Glatzfelder, den ganzen Tag, was Sie da abspulen.
Ja, es hat natürlich eine anstrengendere und weniger anstrengende Therapien. Also man kann sich zwischendurch auch ein bisschen erholen. Es hat auch zwischendurch ein bisschen Pause, die man machen kann. Es ist nicht so anstrengend, wie es aussieht, denke ich.
Es sieht aus wie ein Stundenplan von der Schule. So muss man sich das vorstellen. Und heute nehmen wir das gerade als Beispiel eben zuerst zum Morgen machen. Das haben Sie uns ja vorher geschildert. Jetzt zwischen 9 und 11 steht Radio. Das ist nicht so anstrengend, hoffe ich wenigstens für Sie, Herr Glatzfelder. Danach ist es Zeit für die Ergotherapie. Am Nachmittag sind Sie im Computerraum, auch dort gehen wir noch vorbei. Physiotherapie ist noch angesagt. Aufs Velo gehen Sie noch und in einer Infogruppe sind Sie. Herr Dr. Gutbrot, wie stellt man so einen Plan zusammen, dass es wirklich das Allerbeste ist für den Patienten?
Also, Entschuldigung. Das Erste ist natürlich, wir kriegen schon die Informationen von den zuweisenden Ärzten oder unsere Ärzte sehen die Patienten. Die wissen schon, was sind die wichtigsten Dinge zu behandeln. Das sind das, was man offensichtlich sieht, Lähmungen, Sprachstörungen. Und dann gibt es am Anfang, die erste Woche ist sehr ausführlich, nur zusätzliche Untersuchungen, die Sachen, die man klinisch nicht so einfach sieht, das sind. Zum Beispiel kann es sein, Sehstörungen, die der Patient nicht merkt, Aufmerksamkeitsprobleme, auch Gedächtnisstörungen sind manchmal Dinge, die man nicht sieht. Und anhand in der ersten Woche von den Untersuchungsergebnissen stellt man dann so einen Plan zusammen. Der ist für manche Patienten sehr streng, weil ein Symptom ist Ermüdbarkeit am Anfang, aber das ist gewollt von uns. Vor allem in letzter Zeit ist ganz wichtig, auch Erkenntnisse, dass man ganz früh, ganz intensiv behandelt. Also Rehabilitation ist nicht mehr Kuren, wie man früher gesagt hat, sondern mehr oder weniger strenger. Glatzfelder hat es gesagt, manche sind strenger. Die körperlichen Sachen, wenn man körperliche Dinge hat, eben, es haben vorher gesagt, sieht aus wie ein Stundenplan, sieht so aus oder manche, weil wir Gruppentherapien machen, manche Patienten haben das Gefühl, das ist dann wie Schule für uns Therapeuten weniger. Aber wir vermitteln auch, weil Sie gerade gesagt haben, Info. Es ist ganz wichtig, dass wir dem Patienten auch sagen, was passiert ist. Also da geht es um Dinge zu der Krankheit, dass man sich einfach darauf einstellen kann, was kann alles passieren.
Und wir gehen jetzt, glaube ich, am besten mal in die Physiotherapie. Herr Glatzfelder, wir bringen Ihren Plan total durcheinander heute, aber eben, es steht ja Radio drin in Ihrem Plan. Wir gehen jetzt mit ihm zusammen in die Physiotherapie, lernen dort dann auch noch Frau Hulliger kennen. Und was Sie dort für ein Programm haben, wie das abläuft, das schildern wir Ihnen in ein paar Minuten hier im Treffpunkt.
Pour un avenir dont on ne connaît même pas la fin. On se bouscule, on s'aime, on se brûle. On refait le monde pour un rien, pour un rien. On a besoin de vivre ensemble pour être sûr qu'on se ressemble. On se trahit, on se déteste, et c'est le temps qui fait le reste, tout le reste. Aussi fou que les rêves qu'on peut faire, aussi
Der ist eins am Dienstagmorgen. Verkehrsinfo DRS von 9.34 Uhr. Stau oder stockender Verkehr auf diesen Strecken. In der Region Bern auf der A6 Richtung Spiez zwischen Kiesen und Thun Nord und in der Westschweiz auf der A9 Richtung Vevey zwischen Schäbre und der Verzweigung Lavere.
I think about you now and then, but it's been a long, long time. Well, I've got a good life now, well, I moved on. So when you cross my mind, I try not to think about what might have been, 'cause that was then, and we have taken different roads. We can't go back again, there's no use giving in, and there's no way to know what might have been. Sit and talk about this all night long and wonder why we didn't last. Yes, they might be the best days we will ever know, but we'll have to leave them in the past. Try not to think about what might have been, 'cause that was then, and we have taken different roads. We can't go back again, there's no use giving in, and there's no way to know what might have been. Same old look in your eyes, it's a beautiful night, I'm so tempted to stay, but too much time has gone by, we should just say goodbye and turn and walk away. That was then, and we have taken different roads. We can't go back again, there's no use giving in, there's no way to know what might have been. No, we'll never.
Sei's mit dem Treffpunkt. Ich übe mich im Moment gerade im Pfeilschiessen. Ein 20, nicht schlecht. Auf dem zweiten Stock hier im Anna-Seiler-Haus, das gehört zum Inselspital Bern, hat es überall eben Pfeilschiessen, ein Töckeli-Kasten. Es hat Velo-Umen, wo Patienten trainieren können. Und es hat verschiedene Räume, wo unter anderem auch eben Physiotherapie drin ist. Ich gehe mal da führen. Schauen, ist Zimmer 233. Der Toni Glatzfelder, den wir schon kennengelernt haben im Treffpunkt, ist hier am Arbeiten. Man kann wirklich sagen, arbeiten, weil es ist ja ein Training für die Patienten. Das ist ein Raum, wo es verschiedene Sachen hat, die man in der Physio eben braucht. Es hat Liegebetter, es hat so Stepper, wo Patienten lernen, wieder Stegen laufen. Dann hat es so eine Sprossenwand, die ich von der Turnhalle her noch kenne. Da hinten sehe ich ein Migros-Wägeli. Für was auch immer das gebraucht wird, das fragen wir dann natürlich noch nach. Es hat ein kleines Trampolin, ein Glättibrett, zwei Glättibrette und einen Haufen grosse Bällen. Also wenn Sie schon je in einer Physiotherapie gewesen sind, dann nachher kennen Sie die Bilder. Ausser eben vielleicht das Migros-Wägeli und ein Glättibrett. Da wollen wir jetzt gerade nachfragen, für was das die gebraucht werden. Jetzt weiss ich gar nicht, ob ich Frau Rohner stören darf. Frau Rohner ist Physiotherapeutin. Sie ist gerade dran mit dem Herrn Glatzfelder am Ball hin und her schieben. Aber es plagt mich jetzt gleich der Wunder, was macht das Glättibrett in einer Physiotherapie?
Also das Glättibrett, das brauchen wir zum Übungen machen mit dem Arm. Dass man einfach den Arm auf einer gebigen Höhe kann ablegen und dann von dort aus verschiedene Übungen machen.
Also nicht zum Lernen, das Glättibrett wieder aufzustellen?
Das kann auch mal das Ziel sein, aber meistens brauchen wir es einfach als, wie soll ich sagen, als gute Unterlage.
Und das Migros-Wägeli?
Das Migros-Wägeli, das brauchen wir meistens zum ersten Gehübungen machen, dass man mit beiden Händen heben kann. Und die Hand, die eventuell gelähmt ist, die kann man so mit einer Manschette nebenan machen. Und dann hat man wie eine Stütze vorne dran und der Therapeut kann nachher eben zulaufen und sich auf das Bein konzentrieren.
Also das heisst nicht, dass er mit dem geht oder zum Morgen posten?
Nein, normalerweise nicht.
Ja. Aber das wäre ja dann auch wieder etwas, wo man muss sagen, später können mit dem Migros-Wägeli durch den Laden können laufen, die Sachen können greifen, in den Wagen rein tun. Das ist ja dann fast ein Fernziel.
Ja, auf jeden Fall. Also das Ziel ist natürlich, dass wenn die Leute daheim sind, dass sie zum Beispiel eben auch wieder einkaufen können. Das heisst für uns jetzt von der Physiotherapie, dass wir sicher auch rausgehen laufen und eben zum Teil manchmal auch wirklich in den Laden und mal gehen schauen, wie das geht. Also sicher mit der Ergotherapie zusammen, tun wir das am Lauf sprechen.
Der Herr Glatzfelder knündelt hier auf einer roten Matte. Ich tue jetzt hier mal nebenan knündeln. Sie sind am Ballen hin und her, werfen mit der Physiotherapeutin Erika Rohner. Herr Glatzfelder, was trainieren Sie jetzt ganz bewusst, was Sie merken, das tut mir gut, da kann ich wieder etwas lernen?
Also für mich ist jetzt da, bei dieser Übung geht es für mich eigentlich um das Gleichgewicht und die Kraft in den Beinen. Und wir bauen, also ich kann mit den Hängen etwas auffassen. Das gibt natürlich, setzt so wieder andere Kräfte, braucht man da, oder? Also ich muss einfach aufpassen, dass ich nicht umkehre bei den Bewegungen, die ich mit den Armen mache, die sich auf die Füße auswirken.
Also das Gleichgewicht, das Sie dann auch noch während dieser Übung, dass Sie nicht kippen, plus den Arm die richtige Bewegung zu machen, habe ich das richtig verstanden?
Genau, ich würde so sagen.
Dann lasse ich euch jetzt da und gehe noch über zu der zweiten Patientin, die hier in der Physiotherapie ist, zusammen mit dem Heinz Schär, auch Physiotherapeut. Wir hören jetzt einfach mal rein. Das ist Heidi Hulliger, die hier gerade am Arbeiten ist, zusammen mit dem Physiotherapeuten, Herr Schär. Frau Hulliger, was lernen Sie jetzt hier bei dieser Übung in der Physiotherapie heute Morgen?
Erstens stabilisieren, stärken, Muskulatur stärken und die Ausdauer und das Treppen laufen.
Ist das etwas Anstrengendes für Sie?
Ja, es ist schon noch anstrengend, weil ich eine Gleichgewichtsstörung habe.
Sie sind seit dem 7. April da im Anna-Seiler-Haus. Das ist doch schon ein rechtes Zeitchen, wenn Sie sich jetzt zurückerinnern. Und heute, 30. Juni, die Fortschritte, können Sie da zurückschauen und sagen, mal, es ist doch einiges gegangen.
Ja, es ist einiges gegangen. Wenn ich die Gleichgewichtsstörung nicht hätte, wäre sicher noch mehr gegangen. Dann könnte ich sicher ich sage, die linke Seite besser brauchen.
Herr Schär, was machen Sie jetzt mit der Frau Hulliger, dass es noch besser wird, ohne dass Sie sie überfordert jetzt in der Physiotherapie?
Wir werden müssen Übungen suchen und machen, wo möglichst Kraftaufbau drin ist, gewisse Ausdauer steigern. Gleichzeitig müssen wir aber schauen, dass es möglichst wenig Bewegungen vom Kopf gibt, wegen der Schwindelproblematik, die Frau Hulliger noch hat.
Eben das Gleichgewicht, das übt man jetzt da beim Stegenlaufen. Gibt es noch andere Übungen, die Sie sagen, das ist zwingend, wenn man das Gleichgewicht wieder möchte erlernen oder zurückerlangen?
Grundsätzlich muss man einfach das Gleichgewicht ans Limit bringen, das heisst kurz vor der Sturzsituation hergehen, natürlich in einer gesicherten Position. Das ist jetzt bei der Frau Hulliger relativ schwierig, weil das meistens so starken Schwindel auslöst mit Brechreiz, dass man nachher abbrechen
müssen. Und das spüren Sie oder das kann sie Ihnen sagen?
Es ist ein bisschen beides. Man sieht es zum Teil an. Zum Teil merken wir es dann eben auch ein bisschen spät. Aber meistens können wir noch rechtzeitig abbrechen. Ja.
Und jetzt geht es aber noch weiter, Frau Hulliger. Probieren Sie noch ein paar Mal.
Wie?
Probieren Sie noch ein paar Mal da.
Ich probiere das Schrägenslaufen, weil es ist sehr wichtig, weil ich daheim auch viel Strecken zum Laufen habe.
Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg, auch heute Morgen in dieser Physiotherapie. Und ich gehe wieder zum Herrn Glatzfelder. Sie wollen wir schon wieder haben, Herr Glatzfelder. Kommen Sie mit in die Logopädie? Ist das gut? Also, wir wechseln den Raum, gehen in die Logopädie. Also, der Herr Glatzfelder hat wirklich ein unglaubliches Programm heute Morgen. Im Treffpunkt hören Sie dann in ein paar Minuten, was der Herr Glatzfelder in der Logopädie alles lernt und bereits schon gelernt hat.
Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. And it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching you.
Yeah.
Fischer, Fritz, fischt frische Fische, frische Fische, fischt Fischer, Fritz. Kann man es müssen aufschreiben, ich gebe es zu. Und wenn es ein bisschen schneller müsste sein, hätte ich sehr wahrscheinlich auch ein bisschen Mühe. Das sind so Sprüche, die man kennt, die wir in der Schule schon gelernt haben. Und die unter anderem hier in der Logopädie, wo wir jetzt sind, hier im Anna-Seiler-Haus auch wieder lernt. Hirnschlagpatienten kommen hier in Therapie. Der Toni Glatzfelder, den wir begleitet heute Morgen, hat auf seinem Therapieplan auch die Logopädie, macht jetzt für uns extra noch eine Ausnahme und hat die Physiotherapie früher abgebrochen und ist jetzt hier wieder Marianne Tschirn. Es ist, ich sage jetzt einmal, ein ganz gewöhnliches Büro. Hell, farbig eingerichtet, Pflanzen hat es überall. Es ist ein richtig ein gemütlicher Raum. Und die Marianne Tschirn und der Toni Glatzfelder sind jetzt schon miteinander am Arbeiten. Herr Glatzfelder, was ist heute dran? Was müssen Sie machen?
Also es hat hier einen Text, der in der Zeitung stehen könnte. Den muss ich lesen. Dann nimmt man den fort. Man kann nicht mehr lesen. Und er muss erzählen, was da drinnen steht.
Eine Zusammenfassung geben. Frau Tschirn, was bringt das, wenn er jetzt den Text liest und nachher zusammenfasst? Was löst das aus?
Das ist eine gute Frage. Das löst mal aus, dass er sich mit dem Text sprachlich beschäftigt. Der liest aufmerksam und dass ich quasi dann auch Kontrolle darüber habe, ob er alles verstanden hat. Weil wir Aphasie, was bei ihm zwar praktisch nicht mehr zu hören ist, ist ja das Problem nicht nur die Wortfindung, sondern auch das Sprachverständnis. Sehr.
Sprachverständnis, also quasi verstehen, was man liest. Herr Glatzfelder, wenn Sie jetzt zurückdenken, als Sie das erste Mal da in der Logopädie waren, wäre so etwas möglich gewesen? Hätten Sie so einen Text können lesen und vor allem verstehen?
Ja, wir haben nicht das gemacht, denn ich glaube nicht. Ja. Ich habe Bücher, ich lese viele Bücher. Aber ich musste zum Teil Sätze oder Abschnitte zehnmal lesen, bevor ich begriff, was der Autor sagen wollte.
Der Herr Glatzfelder ist ja jetzt schon unheimlich weit, Frau Tschirn. Es gibt Patienten, die da reinkommen mit Sprachstörungen, die sich wirklich nicht mehr ausdrücken können, nicht mehr ganze Sätze aneinander anreihen. Wie arbeiten Sie denn mit denen? Da können Sie ja nicht einen Text geben, den Sie wieder erzählen müssen.
Ja, das ist vielleicht sowieso ein Hauptpunkt. Die Therapie ist extrem individuell. Das heisst, es kommt sehr darauf an, wie jemand vor der Krankheit war, was für Fähigkeiten, was für sprachliche Fähigkeiten sind da waren und was für Interessen, was für einen Beruf zum Beispiel. Das richtet sich stark nach dem. Und es, wir haben also Patienten hier, die nicht nur keine Sätze mehr sagen können, sondern auch kein Wort. Und da schafft man vorwiegend mit Bildern. Man probiert mal über sogenannte Floskeln wie Hallo und Ade, Ja, Nein. Das ist eigentlich so das Erste, was man macht. Dass es überhaupt mal Zustimmung und Verneinung kann ausgedrückt werden. Gestik probiert man einzubeziehen, aber wie gesagt, ganz viel über zum Beispiel über den Tagesplan miteinander anschauen, Fotos von den Angehörigen, von der eigenen Umgebung. Also man schaut immer, wo die Ressourcen sind, wo die Restfunktionen noch sind vom Moment und probiert dort aufzubauen.
Kann dann die Sprachfähigkeit immer wieder zurückkommen bei einem Hirnschlagpatienten? Oder gibt es auch Situationen, wo es nicht mehr geht?
Es gibt auch Situationen, wo die mündliche Sprache praktisch nicht mehr zurückgeholt werden kann. Also es gibt Patienten, die nach 3 Jahren, die sagen Ja, Nein und vielleicht sogar das nicht immer adäquat, eigentlich nicht mehr verbal ausdrücken können. Sie können aber vielleicht dafür wieder einigermaßen lesen. Oder sie können sich eben aufgrund von zum Beispiel Anfangsbuchstaben, die sie notieren können. Vielleicht 1 bis 2 kann man erraten, um was es geht. Aber es gibt durchaus eine grosse Zahl von Menschen, die sprachlos leben in diesem Sinn, die sich auf irgendeine Art müssen arrangieren und vor allem das ganze Umfeld dazu. Das ist,
ja. Herr Glatzfelder, Sie haben sich können ausdrücken nach dem Hirnschlag. Also Sie haben können reden, einfach nicht so flüssig, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, das mal so, oder? Und nachher sicher auch Wortfindungsstörungen hatte ich schon gehabt. Also, wenn man ein Beispiel kann nennen kann, zum Beispiel, ich war in einem Restaurant und hatte keine Gabel gehabt. Dann ist mir zwar nur in den Sinn gekommen, Besteck, aber Gabel nicht mehr. Also, nachher muss man ja die Hand aufhören und fragen nach einem Besteck. Und ich kann gar nicht sagen, was das ist. Also, in dem Sinn einfach Wörter nicht mehr zu den zu den Instrumenten gefunden, oder? Also
mit Verbindung nicht mehr können herstellen. Und jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ah, Herr Glatzfelder, das passiert mir manchmal auch, mir kommt das Wort auch nicht in Sinn, ist nicht sehr hilfreich, oder, Frau Tschirren?
Absolut nicht, weil das, was uns passiert, also, was mir persönlich auch öfters mal passiert, das ist nicht zu vergleichen mit der Wortabrufstörung, die die Aphasiker erleben. Also, ich denke, immer einer der besten Vergleiche, um sich vorstellen, was es bedeutet, ist, dass die eigene Muttersprache zur Fremdsprache wird. Also, wenn ich noch ein bisschen Spanisch kann, das heisst, ich bin zwar, ich checke alles, ich komme nachher bei allem, ich weiß, was für eine Situation da ist und ich weiß, was ich will. Ich kann normal denken, aber ich habe den Wortschatz nicht zur Verfügung.
Fremdsprache, wenn Sie es gerade ansprechen, ist das weg?
Leider ja, in den allermeisten Fällen. Ja, das die Sprache, die als erstes gelehrt wurde, bleibt in der Regel am besten erhalten. Es gibt Ausnahmen, aber es sind wirklich Ausnahmen.
Danke vielmals, Marianne Tschirren, Logopädin. Und Toni Glatzfelder tut jetzt noch ein bisschen üben, dass sie wenigstens noch etwas haben davon, dass wir da nicht zu fest stören. Wir hören uns in der zweiten Stunde vom Treffpunkt nochmal. Und wenn jetzt bei Ihnen Fragen auftaucht sind, dass Sie sagen, ja, nimmt mich schon ein Wunder, das oder das ist jetzt noch gar nicht angesprochen worden, schreiben Sie uns ein Mail, studio@drs1.ch. Die Antworten gibt es dann heute Abend im Doppelpunkt Forum ab der Nacht. Also studio@drs1.ch. Antworten nicht da bei uns im Treffpunkt, sondern heute Abend im Doppelpunkt-Forum. Und wir hören uns wieder in der zweiten Stunde Treffpunkt. Unter anderem sind wir dann auch in der Ergotherapie.
DRS1, der Treffpunkt, kommt heute aus Bern, aus der Reha-Klinik für Hirnschlagpatienten Anna Seilerhaus. Von dort berichtet seit dem 9. Ladina Spiess. Ladina, wenn du jetzt noch mal kurz an die erste Stunde zurückdenkst, all die Leute, die du getroffen hast, was hat dich am meisten bewegt?
Also mich beeindruckt am meisten die Kraft und der Wille, den die Menschen haben, ein Ziel zu erreichen. Und das Ziel heisst, wieder zurück in den Alltag, wieder nach Hause zu gehen. Zum Beispiel hat der Herr Flüme gesagt, nur mit einem Wort, als ich ihn gefragt habe, was er möchte, wenn er wieder nach Hause geht, dann sagt er, wieder arbeiten. Und hat Tränen in den Augen gehabt, weil das einfach etwas überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und irgendwie, es mag abdroschen tönen, aber heute Morgen, als der Wecker geschellt hat, bin ich einfach so zum Bett ausgekumpelt und habe den Tag in Angriff genommen. Und da, im Anna-Seiler-Haus, ist einfach alles anders. Es geht alles langsamer, es müssen die einfachsten Sachen wieder gelernt werden. Und das beeindruckt mich schon, wie viel Kraft und Wille das dahinter steckt, einerseits von den Patienten und auch die Kraft von den Therapeuten und Ärzten, die ja auch Mut vermitteln und die immer wieder anleiten, ermutigen und sagen, mal noch einen Schritt vorwärts und noch mal probieren. Das ist bis jetzt so nach der ersten Stunde, die mich sehr bewegt hat. Und ich freue mich auf die zweite Stunde. Sie hören es vielleicht im Hintergrund. Heidi Hulliger, die man schon in der Physiotherapie kennengelernt hat, sie ist jetzt in der Ergotherapie. Ich sitze nachher zu suchen und möchte mal hören, was sie da alles lernt und was es für Möglichkeiten gibt in der Ergotherapie. Der Treffpunkt aus dem Anna-Seiler-Haus, Hirnschlagpatienten auf dem Weg zurück ins Leben.
Been on the road to hell. Moving in the wrong direction. I don't know where I belong. But I don't know what I will do if I can't get back home. Troubles I got on my own. They don't fit no other person. The memories keep rolling on. And I don't know what I will do if I can't get back home. I
trust and understand. Cause I know that I am loved, I'll be on my way. Got no need to stay around me. Cause I've been on this road to love, going in the wrong direction. I don't know where I've come from, all I know is I will die if I don't get back home.
Dienstagvormittag, der Treffpunkt auf DRS1 aus dem Anna Seiler Haus. Das Anna Seiler Haus ist ein Haus, das zu der Inselspitalgruppe gehört. Und da innen ist eine Reha-Klinik eingerichtet für Menschen, die einen Hirnschlag hatten. Also sie lernen wieder, in den Alltag zurückzukommen. Sie lernen, sich wieder zu bewegen. Sie finden auch die Sprache wieder unter Umständen. Wir haben es gehört in der ersten Stunde, dass es zum Teil Patienten gibt, die nicht mehr lernen, recht reden, die die Sprachfähigkeit nicht mehr zurückerlangen. Und sie lernen eben auch ganz, wie soll ich sagen, alltägliche Sachen machen. Zum Morgen, da haben wir schon etwas mitbekommen. Wir waren in der Küche, wo die Patienten den Morgen richten und tischen und herrichten für die anderen Patienten. Und da innen ist auch die Ergotherapie. Und die ist gerade am Laufen zusammen mit der Patientin, der Heidi Hulliger, und der Ergotherapeutin, der Romy Niederhauser. Und wenn ich jetzt daheim wäre, Frau Hulliger, dann würde ich jetzt mit den Fingern in diese Schüsseln reinlangen. Aber weil ich jetzt bei Ihnen zu Besuch bin, darf ich denke, da nicht einfach drei Fingerln, oder?
Lieber nicht, nein. Ich habe meine Finger auch vorher gewaschen.
Und ich bin ein bisschen am Schwitzen, weil wir da vom einen Ort zum anderen gehen. Also tue ich sicher nicht reinlangen, aber vielleicht, wenn ich Glück habe, kann ich nachher mit dem Löffel so ein bisschen von dem Fruchtsalat haben. Sie ist am Früchtschnetzeln, Frau Hulliger. Frau Hulliger, das mit dem Messer umgehen, das ist etwas, was Sie früher ganz alltäglich gemacht haben in der Küche. Wie schwierig ist es jetzt, mit dem Messer umzugehen?
Das ist eine schwierige Sache, weil ich nicht koordinieren kann. Ich bin vorwiegend an Linkshänder, habe meine Küchenarbeit. Und darum ist es für mich auch wichtig, dass ich das Messer lernen handle.
Und Sie haben wieder links gelernt zu schneiden. Also es ist jetzt nicht einfach plötzlich, dass Sie dann anfangen mit rechts zu versuchen, sondern das bleibt bei links.
Das bleibt bei links. Ich möchte das so beibehalten. Ich glaube, es ist für mich einfacher, die Hand unter Kontrolle zu behalten, auch für andere Aufgaben, Tätigkeiten, weder dass ich rechts würde mich gewöhnen.
Jetzt, Frau Hulliger, wenn ich so eine Nektarine schneide wie Sie, dann überlege ich mir nicht viel dabei. Vielleicht läuft noch der Radio nebendran oder ich bin noch im Gespräch mit jemandem. Es kann dann zwar sein, dass wir auch mal in die Finger schneiden. Müssen Sie sich voll konzentrieren darauf, also dass Sie wie den Impuls an die Hand geben, jetzt schneiden, dass das langsamer geht, das Ganze, der Prozess?
Ja, das ist so. Ich muss mich voll konzentrieren. Und ich merke da so, wie ich müde werde, wenn ich mich so konzentrieren muss.
Nebendran sitzt Romy Niederhauser und schaut zu, muss gar nicht helfen, sondern nur zuschauen, Frau Niederhauser. Wie war das am Anfang, als Frau Hulliger bei Ihnen in der Ergo gekommen ist?
Sie hat den linken Arm und die linke Hand viel weniger koordiniert können einsetzen und viel weniger gezielt. Wir haben nachher angefangen mit einfachen Übungen, auch mit Therapiematerialien, wo sie hat einfach schon mal geübt, Augen-Hand-Koordination, das heisst, etwas anschauen, die Hand dort herführen, für das zu greifen und herzuholen. etwas aufzutun. Die Kraft war schon ein Problem. Sie hat wenig Kraft in der Hand. Auch das ist sie immer noch dran am Üben. Das macht sie dann vor allem mit Knetmassen. Oder wir üben Verschlüsse auftun und wieder schliessen. Aufbau dahinter. Und die Umsetzung passiert nachher vor allem versuchen wir in Alltagsaktivitäten das nachher umzusetzen, was sie auch übt, zum Beispiel im kontrollierten Armeigentraining, wo sie in der Gruppe ihre Übungen, also wo wir Übungen zusammengestellt haben, wo sie nachher dort kann ausführen kann, wie ein zusätzliches Training, jeden Tag eine halbe Stunde und natürlich nachher auch in der Einzeltherapie, wo wir aber sehr alltagsbezogen jetzt viel gearbeitet haben. Also letzte Woche haben wir angefangen wieder mit Lismen, weil das ist ein riesengroßes Hobby von der Frau Huliger. Und dann haben wir zuerst vorbereitende Übungen gemacht, weil sie sich noch nicht so recht hat hergewagt und dann gedacht hat, geht es echt überhaupt noch? Und wenn nicht, dann bin ich dann fest enttäuscht. Und dann haben wir versucht, die Bewegungen, die es braucht beim Lismen, zuerst zu üben mit anderen Materialien. Und da haben wir gemerkt, dass das relativ gut geht. Und dann hat sie sich dann hergewagt.
Und ist es gegangen, Frau Huliger, mit Lismen wieder?
Ja, ich muss sagen, ich war erstaunt, wie gut es gegangen ist. Aber dank dem, dass ich auch vorher geübt habe und entsprechend das Training hatte. Und der Wille war ja da, das wieder zu können.
Das ist, glaube ich, etwas ganz Entscheidendes, was Sie gerade ansprechen, Frau Huliger, der Wille. Ist der nicht manchmal auch wieder gebrochen, wenn es nicht gut vorwärts geht, dass Sie enttäuscht sind und dass Sie den Willen dann eben nicht mehr gleich haben?
Das ist richtig. Es gibt immer ein Wellenreiten. Es ist immer ein Auf und Ab. Ohne Gefühlssache. Aber ich glaube, der Wille ist schon da. Auch für die Zukunft der Alltagsbewältigung braucht es enormen Willen.
Über das reden wir mit Ihnen dann ganz am Schluss von dieser Sendung, wenn es um das sogenannte Austrittsgespräch geht. Da werden wir zusammen mit dem Dr. Pato auch so noch über die Wünsche und Hoffnungen und Ziele, die man hat, in die Zukunft heraus reden. Noch die Frage an Sie, Frau Niederhauser. Der Wille von einem Patienten, wenn der nicht da ist, was können Sie als Therapeutin machen, um jemanden zu unterstützen und zu sagen, komm, jetzt machen wir vorwärts?
Das ist etwas, was wir natürlich sehr stark probieren, weil das ist wichtig, das bringt wirklich, das ist das, was eigentlich nötig ist für die Leute, dass es weiterbringt. Und wir versuchen es von aussen zu motivieren, indem wir eben zum Beispiel auch Aktivitäten auswählen, wo den Leuten etwas bedeuten, die ihnen wichtig sind. Also, das ist nicht für alle, etwas in der Küche zu machen, aber das ist vielleicht können selber etwas einzukaufen oder sich wieder als Fußgänger draussen bewegen im Verkehr und versuchen sie nachher mit den Aktivitäten auch zu motivieren, wo sie auch sehen, dass sie Fortschritte machen können und wieder eine Selbstständigkeit erreichen.
Wie ist das für Sie persönlich jetzt auch emotional? Sie sehen einen Haufen Leute kommen und auch wieder gehen. Die Fortschritte löst das auch etwas aus bei Ihnen, dass Sie dann die Motivation weitergeben können?
Ja, also auf jeden Fall. Das ist für mich natürlich auch sehr motivierend, wenn ich sehe, dass Fortschritte passieren. Und zum Glück ist es auf der Frührehabilitation so, dass bei den meisten Patienten in kurzer Zeit relativ viele Fortschritte passieren. Und das ist sowohl für die Patienten motivierend wie auch für mich. Und ja, das macht Freude auch, natürlich. Da kann man sich zusammen mit den Leuten freuen über die Fortschritte, die passieren.
Und wir freuen uns über den Fruchtsalat, der hier entsteht. Wann gibt es den zum Essen?
Ihr könnt bereits probieren, soweit ich ihn vorbereitet habe. Ich bin noch nicht fertig.
Also dann suche ich mir mal ein Löffel. Ich ziehe jetzt da mal eine Schublade raus und habe genau die Richtung verwünscht. Wenn Sie gerade auch einen, Frau Niederhauser, Frau Huliger auch, oder? Also gut. Nicht? Ich probiere. Wir essen jetzt hier zu 9 Uhr miteinander. Und nachher ist dann schon wieder ein Wechsel angesagt. Wir gehen nach der Stärkung von dem Fruchtsalat zusammen im Computerraum. Was dort alles geübt wird und was dort für Fähigkeiten wieder erlangt werden in dem Computerraum. Über das reden wir in ein paar Minuten im Treffpunkt. Wir sind hier zu Gast im Anna Seiler Haus in Bern.
Che naviga verso le stelle, sincerità, questo è il nome che vorrei dare a te, sincerità, questo è il nome che vorrei io da te. Nel fiume vedo galleggiare una foglia portata via dalla vita. Ma so che naviga verso le stelle. Ho perso tutto lavorando, però ritorno nella tua vita. Nel cielo restano sempre le stelle. Sincerità, questo è il nome che vorrei dare a te. Sincerità, questo è il nome che vorrei io da te. Mm-hmm.
perso tutto lavorando, però ritorno nella tua vita, nel cielo restano sempre le stelle. Vorrei poterti dare tutto di me, i giorni e tutte le notti, polvere, sogni e luci di stelle. Sincerità, questo è il nome che vorrei dare a te. Sincerità, questo è il nome che vorrei io da te. Vorrei poterti dare tutto di me, i giorni e tutte le notti, polvere, sogni e luci di stelle. Ho lavorato tutto il giorno, però quando arriva la notte, nel cielo restano sempre le stelle. Sincerità, solo questo mi rimane per te. Sincerità, solo questo ti rimane di me. Sincerità, solo questo mi rimane per te.
Ein Raum mit einem Haufen Computer, das gibt es auch im Anna Seiler Haus. Anna Seiler Haus ist eine Reha-Klinik für Hirnschlagpatienten. Wir sind jetzt gerade reingekommen. Es steht vorne dran Testraum und Untersuchungsraum ist frei. Stimmt allerdings nicht im Moment, weil es hat 4, 5 Computer und von diesen 5 sind 3 Computer besetzt. Dann hat es da hinten, Frau Hulliger sitzt dran, so eine Riesenmaschine, wo wir nachher noch genauer darauf eingehen, wo ich glaube nicht rauskomme, wie das funktioniert. Aber zuerst einmal zu den Computer. Der Roger Braun, er ist 23, nach einem Unfall, zuerst im Spital gewesen und jetzt hier in der Reha-Klinik im Anna-Seiler-Haus. Guten Morgen, Herr Braun. Sie sind da an den Crazy Stones am Spielen. Das sieht aus wie ein Computerspiel, aber Sie werden müssen, können, dürfen etwas lernen. Was machen Sie da genau?
Ich muss verschiedene farbige Steine auflösen, möglichst 2 bis 3 miteinander. Und ja, es wird ganz schwieriger. Momentan bin ich im Level 25. Und, ja.
Und das müssen gleich Steine sein, die Sie auflösen? Oder wie funktioniert es denn, dass Sie das Richtige auflösen?
Ja, es sind blaue, grüne und rote Steine. Wir sollten möglichst die gleichen miteinander auflösen. Also, funktioniert es nicht ganz.
Was braucht das an Koordination jetzt für Sie? Was ist schwieriger daran?
Ja, man muss vorausplanen, möglichst. Also, am Anfang hat man natürlich nur 3 im ersten Level, aber mit der Zeit ist das Bild recht voll und man muss möglichst vorausplanen, dass man ja, das gut kommt.
Ist das schwierig, wenn das Bild voll ist, um es aufzunehmen?
Ja, also, ja, schon, ja. Und ja, mit der Zeit ist natürlich recht verschiedene und man muss auch Hügel bauen zum Teil, und dass man sie vom einen Bild ins andere bringt, also vom einen Ort ins andere.
Level 25, wie viel gibt es im Gesamten? 50 Level, also dann lassen wir sie da noch ein bisschen arbeiten. Der Toni Glatzfelder sitzt an einem anderen Computer und das wird einem schier trümmelig, wenn man zuschaut. Das ist eine Eisenbahn, nehme ich jetzt mal an, die hier durchs Land fetzt. Eine gerade Strecke auf dem Bildschirm. Und unten hat es Stopp, Bremsen oder Schneller. Herr Glatzfelder, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern auch kurz schildern, was Sie da machen?
Das ist eigentlich so, schulet man ein bisschen die geteilte Aufmerksamkeit, wie es zum Beispiel der Fall ist beim Autofahren. Nur ist jetzt eine Eisenbahnlinie, die verschiedene Hindernisse. Bei verschiedenen Hindernissen muss man bremsen, man muss die Geschwindigkeit einhalten. Ja, es ist eigentlich einfach die richtigen Knöpfe bedienen zur richtigen Zeit. Oder zum Teil auch nicht bedienen. Es gibt nachher Signale, die auf Rot stehen, es gibt Signale, die auf Grün stehen. Bei Grün sollte man auf keinen Fall bremsen. Bei Rot auf alle Fälle bremsen. Also so schult man eigentlich die die sogenannte geteilte Aufmerksamkeit.
Und das ist schwierig, auf den Bildschirm zu schauen und gleichzeitig den Knopf zu drücken?
Also für mich schon, muss ich sagen. Es ist nicht ganz einfach. Ja. Es geht einfach darum, dass man sich möglichst nicht ablenken lässt, sondern eigentlich funktioniert in diesem Sinn. Oder?
Ich tue es jetzt in dem Fall nicht mehr ablenken. Sie haben leider Fehler gemacht. Das ist ganz sicher wegen mir. Das steht jetzt hier auf dem Bildschirm. Wir haben noch einen anderen jungen Patienten, der 20-jährige Julien Novello. Er sitzt auch vor einem Computer. Der sieht ganz anders aus. Das ist nicht irgendwie bei den Crazy Stones mit Farben oder wie beim Herrn Glatzfelder sein Bildschirm eine Eisenbahnlinie, sondern es ist einfach ein grauer Bildschirm, wo so Strichli vorbeilaufen. Herr Novello, was machen Sie da?
Daueraufmerksamkeit testen.
Daueraufmerksamkeit? Und das heisst, Sie müssen im richtigen Moment drücken?
Ja, es ist hier oben eine Vorgabe und die muss man da unten bei denen auch vorbeikommen, im Akkord rausnehmen oder vorbeilassen. Und, ja, es ist nicht unbedingt einfach.
Es ist eine Art Gartenhägli. Und die unten durch, die unten durchlaufen, sind auch Gartenhägli. Die einen haben einfach einen Fehler drin. Die sehen nicht genau gleich aus. Und die muss der Herr Novello aussortieren. Ein 20-jähriger junger Mann, der Roger Braun, hat gesagt, ist 23. Dr. Urs Bato, ist es schwieriger oder ist es, nein, ich muss es so fragen, ist es einfacher für einen jungen Menschen nach einem Hirnschlag oder einer Hirnverletzung wieder in den Alltag zu finden?
Ich denke, das kann man nicht generell so sagen. Das Alter an sich spielt nicht so eine grosse Rolle bei der Erholung vom Hirnschlag oder von einer Hirnverletzung. Es ist viel mehr wichtig, wie ausgedehnt Schädigungen vom Hirn sind und das ist und wie komplex die Verletzungen sind. Die Verletzungsmuster, je nachdem, ist es dann für einzelne Patienten schwieriger oder eben weniger einfacher wieder zurückzufinden ins Leben.
Das heisst also nicht, dass man sagen kann, Herr Braun oder ein Herr Novello, Sie sind schneller wieder zu weg, können schneller wieder in den Arbeitsprozess einsteigen?
Nein, generell lässt sich das eben nicht sagen. Es ist natürlich so, junge Patienten haben mehr Zeit. Also wir haben jetzt nicht 80 oder über 80-jährige Patienten bei uns, aber so eine Rehabilitation besonders bei schweren Hirnverletzungen, das zieht sich teilweise über Monate hinweg. Und entsprechend ist natürlich jemand, der jung ist, hat über das Leben gesehen viel mehr Zeit, auch weiterhin Fortschritte zu machen, auch wenn die Hauptfortschritte am Anfang kommen.
Und wie wichtig ist denn sonst die körperliche Konstitution, also der Gesundheitszustand eines Menschen?
Das ist unter anderem einer der wichtigen Punkte, warum ältere Leute häufig doch nicht so eine gute Prognose haben, weil sie eben sehr viele Begleitkrankheiten haben, die das Ganze beeinflussen. Und teilweise auch die sozialen Umstände spielen eine grosse Rolle. Und vor allem, wenn jemand zum Beispiel allein daheim lebt und die soziale Unterstützung nicht da ist, dann ist das auch für den Rehabilitationsprozess sehr schwierig.
Also Sie meinen jetzt damit, wenn jemand schon zu Hause könnte und Betreuung hätte, dann wäre das gut, um eben früher wieder in den Alltag zurückzukommen?
Ja, das ist durchaus so. Also man kann eigentlich daheim sehr viele Sachen betreuen. Viele Patienten könnten haben wahrscheinlich, wenn sie eine gute Betreuung hätten. Aber teilweise scheitert es daran, dass das soziale Umfeld eben nicht stimmt und dass das nicht gewährleistet werden kann.
Was passiert dann mit denen, die es nicht gewährleistet sein kann, wenn die Zeit im Anna-Seiler-Haus vorbei ist?
Je nachdem versuchen wir nachher eine Folgerehabilitation zu organisieren, dass sie noch ein bisschen mehr Zeit und noch intensive stationäre Behandlung haben, weiterhin. Da arbeiten wir zum Beispiel mit der Klinik Tschuk zusammen oder mit Bellicon. Und dort kann man noch weiter therapieren. Und in dieser Therapie sieht man nachher, ob man das erreicht, dass sie wieder heim können. Falls das dann nicht der Fall ist oder nicht möglich ist, bleibt leider häufig ein betreutes Wohnen, ein Wohnheim oder ein Pflegeheim zum Beispiel.
Danke vielmals, Dr. Urs Bato. Bevor wir jetzt zu dem grossen Kasten gehen, wo absolut etwas Unbekanntes ist für mich im Anna-Seiler-Haus, das ich wirklich noch nie gesehen habe, und wie das funktioniert, gibt es noch Musik und dann gehen wir wieder zurück da ins Anna-Seiler-Haus auf Bern.
If you see me walking down the street and I start to cry, reach down with me. Walk on by. Walk on by. Make believe that you don't see the tears. Just let me grieve in private, cause each time I see you, I break down and cry. Seem broken and blue. Walk on by. Walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when you said goodbye. You said goodbye. Walk on. So walk on.
Konzentriert sitzen sie an den Computer, der Roger Braun, der Toni Glatzfelder und der Julien Novello, hier im Anna-Seiler-Haus der Reha-Klinik für Hirnschlagpatienten. Sie sind dran an verschiedenen Spielen, Computerspielen, die ihnen hilft, die Aufmerksamkeit, die unteilte Aufmerksamkeit auf den Computer oder eben das Spiel zu richten. Und in dem Raum von diesen Computer hat es auch, ich sage es jetzt ein bisschen profan, einen grossen Kasten mit einem Haufen Knöpfen, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Bei uns im Computerraum ist auch die stellvertretende Leiterin von der Neuropsychologie, Uli Bass. Frau Bass, was ist das für ein Ding?
Ja, das ist unsere Antiquität. Die haben wir schon vor über 20 Jahren angeschafft. Dieses Gerät hat einfach den Vorteil, dass es über eine ganze Breite, horizontale Breite, entweder messen kann oder an dem Verfahren kann man auch verschiedene Therapieverfahren dann durchführen. An einem PC kann man zum Beispiel Gesichtsfelddefekte oder eine Vernachlässigung von einer Raumhälfte nicht so gut trainieren, weil der Bildschirm natürlich viel, viel kleiner ist. Und wenn Sie sehen, da haben wir hier, ja, ich weiß nicht, vielleicht 1,50 Meter bis 2 Meter Breite, schätze ich mal.
Ich würde sagen, etwa 2 Meter. Ja.
Und das heißt, man muss natürlich viel mehr nach links oder rechts schauen, wenn links oder rechts ein Stimulus kommt. Und das macht man vorwiegend entweder bei Patientinnen und Patienten, die einen Gesichtsfeldeffekt haben. Die müssen lernen, schneller irgendwo hinzugucken, wo sie aktuell nichts sehen können. Oder bei Patientinnen oder Patienten mit einer Vernachlässigungsproblematik, die ihre Aufmerksamkeit auf eine Raumhälfte zu wenig ausrichten, dass diese auch lernen, schneller wieder zu einer Seite hin zu reagieren.
Also mit anderen Worten, wenn man es jetzt in die Praxis ummünzt, man steht an einem Strassenrand und will die Strasse überqueren, dass man dort richtig schaut und richtig reagiert.
Das ist ein gutes Beispiel. Ich denke, gerade im Straßenverkehr oder bei der Fortbewegung an sich ist es natürlich sehr, sehr wichtig, schnell und zielgerichtet auf linksseitige oder rechtsseitige Reize zu reagieren. Wenn da ein Auto kommt, muss ich reagieren. Wenn ich um 11 Uhr morgens samstags durch die Altstadt laufe, ist auch sehr wichtig, dass ich natürlich Menschen oder Gegenständen schnell ausweichen kann, die sich auf einer Seite befinden, die bei mir vielleicht beeinträchtigt wären.
Und das ist so beeinträchtigt, dass man die gar nicht sieht oder dass man es einfach ausblendet?
Das hängt vom Störungsbild ab. Also wenn das Gesichtsfeld beeinträchtigt ist, dann sieht man es einfach nicht. Ne? Dann ist wirklich ein Sehproblem. Wenn es ein Vernachlässigungsproblem ist, das wird man Neglect nennen, dann ist es so, dass die Aufmerksamkeit zu einer Raumhälfte eben gestört ist. Also es sind zwei unterschiedliche Störungsbilder, die hier ähnlich trainiert werden, aber auch je nach Verfahren unterschiedlich natürlich auch trainiert werden können.
Jetzt haben wir über das Monster geredet miteinander und sie hat uns erklärt, die Ärztin Uli Bass. Und jetzt ist Frau Hulliger, die Heidi Hulliger, als Patientin. Sie ist da und arbeitet jetzt mit dem Gerät. Frau Hulliger, was passiert jetzt, wenn Sie das einschalten?
Es kommt ja ein Neglect, linksseitig und ihm ja vermehrt links. Lichtli, die auftauchen, die ich stoppe, sobald ich sie sehe. Also, ich muss meinen Blickkontakt immer auf die Mitte richten und darf den Kopf nicht bewegen.
Also, Sie müssen nur mit den Augen eigentlich überschielen, sage ich jetzt, dass Sie es sehen, leuchten?
Ja, es ist richtig so.
Und sie drücken dann, dass die Lichter wieder weggehen?
Ja, genau.
Ist das die einfachste Stufe? Gibt es da noch weitere Schwierigkeitsgrade?
Das ist die einfachste Stufe, die es gibt. Weitere Schwierigkeitsgrade habe ich noch nicht gemacht, noch nicht durchgearbeitet.
Aber das kommt alles noch?
Ja, ich nehme es an, ja.
Frau Bass, ich sehe da unten auch so zwei Tritte, also wie ein Gaspedal und ein Bremspedal. Das wäre dann die erhöhteste Stufe, die man mit den Händen und den Füßen gleichzeitig...
Nein, um Gottes Willen, das wäre ein anderes Verfahren. Da geht es eher darum, auf verschiedene Reize zu reagieren. Das sehen Sie hier auf dem rechten Teil von diesem Monster. Sie sehen da verschiedene Farbpunkte, da tauchen Lichter auf. Und auf ganz unterschiedliche Reize wie Lichter, Farben und so weiter und Töne muss man reagieren. Und die Pedale dienen dazu, wenn zum Beispiel dieses Licht auftaucht in dem schwarzen Feld, dann muss ich links mit dem Pedal drücken und mit dem rechten Pedal, wenn rechts was aufleuchtet. Das heißt, da werden dann eher komplexe Aufmerksamkeitsfunktionen, schnelle Reaktionen auf unterschiedliche Reize trainiert. Aber nicht unbedingt Sachen, die mit einer linken oder rechten Seite zu tun haben.
Okay, wie lange kann Frau Hulliger jetzt da arbeiten?
Ich denke, ungefähr 20 Minuten geht im Moment. Das ist relativ anstrengend natürlich, kann man sich auch gut vorstellen. Gerade weil auch die Geräuschkulisse hier in der Gruppe natürlich immer relativ hoch ist. Und 20 Minuten, ich denke, das ist schon recht gut. Ne?
Die 20 Minuten hat sie jetzt leider nicht, weil wir entführen sie zurück in ihr Zimmer. Wir werden noch mit ihr, mit der Frau Hulliger und mit dem Dr. Urs Pato darüber reden, was alles wichtig ist bei einem Austrittsgespräch, was für Hoffnungen und was für Ängste verbunden sind, wenn eine Patientin daran denkt, dass sie wieder zurück in den Alltag geht und was die Ärzte den Patienten alles mitgeben können für den wichtigen Schritt zurück ins Leben. Das im Treffpunkt in ein paar Minuten auf dem Eis.
Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. All right.
24 heures dans une journée, 86 400 secondes, et toujours pas de temps pour nous. Câlin au lit, faut pas rêver, on nous sollicite de tous côtés, et au travail, pas de pause pour s'appeler. Enfin, on croit qu'on rentre à la maison, mais non. On dîne pour souder les liens avec le patron. Quand je me retrouve dans tes bras, encore la télé. On discute des gosses, la note du plombier.
Abteilung für kognitive und restaurative Neurologie. Bettenstation im zweiten Stock, Anna Seilerhaus, Minselspital in Bern. Wir sind hier zu Besuch bei Hirnschlagpatienten. Wir haben sie begleiten in den letzten anderthalb Stunden verschiedene Stationen der Therapie. Und ich bin jetzt eben hier auf der Bettenstation im zweiten Stock. Das ist, ja, ich sage jetzt einmal, wie ein Spitalgang. Da auf der rechten Seite sehe ich die Fotos von allen Ärzten, Sekretariat, Sozialdienst, Seelsorge, Hausdienst, alle Pflegenden und die verschiedenen Therapeuten. Die sind da mit Fotos und Namen so an einer Pinnwand. Dann hat es auch sonst einen Haufen Informationen für die Patienten und die Pflegenden. Da sehe ich die Teeküche. Und wenn ich weitergehe, das Pflegebüro, da sind die Pflegenden gerade miteinander an einer Sitzung. Ich gehe jetzt ins hinterste Zimmer. Das Zimmer 211. Die Heimat, sozusagen, von der Frau Hulliger, die wir auch schon kennengelernt haben. Sie ist 57, die Heidi Hulliger. Sie ist seit Anfang April da. Und mal schauen, ob sie rum ist. Ja, sie ist da. Zusammen mit dem Arzt, dem Urs Bato. Es ist noch nicht ganz so weit für Frau Hulliger, dass sie schon heim könnte. Aber bald. Und wenn man entlassen wird im Anna-Seiler-Haus, dann gibt es wie im Spital auch noch ein Austrittsgespräch. Das ist vielleicht ein bisschen intensiver, als wenn wir jetzt eben auch nachfragen, Heidi Hulliger, so ein Austrittsgespräch. Wenn Sie daran denken, können heim zu gehen, was haben Sie da für Ängste, wenn Sie daran denken, wieder zurück ins Heim, daheim zu sein, in den Alltag zurück?
Ja, vor allem Angst, dass es nicht mehr sein wird, wie es mal war. Angst kann ich den Alltag alleine bewältigen, ohne fremde Hilfe. Bin ich genug vorbereitet worden im Anna-Seiler-Haus mit all diesen Therapien?
Haben Sie etwas Bestimmtes, was Sie sagen, da haben Sie Angst? Also zum Beispiel eben wieder das Kochen, wo wir vorher auch in der Ergotherapie darüber geredet haben.
Ja, ist es Kochen, ist es in der Partnerschaft, ist es im Berufsleben, im Alltagsleben. Ich habe überall meine Ängste und meine Sorgen.
Und Ihre Hoffnungen?
Meine Hoffnungen sind, dass es annähert, so wird, wie es mal gesehen ist. Ich bin aus dem Alltag rausgerissen worden und ich hoffe, dass es annähernd wieder so wird sein, wie es gesehen ist.
Dr. Urs Bato, das ist sehr wahrscheinlich der Wunsch von allen Patienten. Es soll wieder so sein, wie es gesehen ist. Ein Patient hat uns am Anfang der Sendung gesagt, er möchte wieder arbeiten können, wieder zurück können in den Arbeitsplatz. Was ist Ihre Aufgabe als Arzt bei so einem Austrittsgespräch den Leuten mitzugeben, gerade weil sie wissen, was für Ängste und Hoffnungen herum sind?
Das ist natürlich ein Prozess, der sich zieht über ein paar Wochen bis Monate. Also Frau Holliger wird am 20. Juli von uns aus austreten in eine Folgerehabilitation nach Tschuk, wo das Hauptziel wird sein, dass sie sicherer wird im Gehen, im Alltag, noch mehr Sicherheit bekommt, dass sie eben mit ihren Ängsten auch besser zu Schlag kommt. Und das unterstützen wir eben, indem sie noch eine intensive Therapie hat. Ich glaube, das ist ein wichtiger Part auch von einem Austrittsgespräch, dass man den Leuten aufzeigen kann, was eben jetzt folgt, dass sie konkret wissen, jetzt geht ihr in die Folgerehabilitation oder jetzt geht ihr heim und habt nachher bei uns eine ambulante Therapie oder an einem anderen Ort eine ambulante Therapie, dass sie wissen, dass sie nicht allein gelassen sind mit ihren Problemen und Sorgen, dass wir sie auch weiter werden unterstützen, auch wenn der stationäre Aufenthalt abgeschlossen ist.
Und kann man ihnen dann auch Zeitabschnitt geben? Kann man jetzt der Frau Holliger sagen, wie lange das die Therapie noch geht?
Das ist relativ schwierig, weil wir beurteilen auch hier in unserem Fall, also in unserer Rehabilitationsabteilung, den Verlauf der Krankheit. Und das ist im Einzelfall sehr schwierig zu sagen. Wir machen eben ein Erstgespräch nach etwa einer Woche und dann circa alle vier Wochen eine sogenannte Folgebesprechung mit unseren Therapeuten zusammen, wo man die Fortschritte beurteilen und anhand von dem legen wir nachher einen Therapieplan fest oder können jemanden abschätzen, wann geht es heim zu oder braucht es eine Folgerehabilitation und wird nach der Folgerehabilitation allenfalls weiterführende ambulante Therapie notwendig sein.
Also es sind circa ungefähr Angaben dann schlussendlich.
Ja, immer so, leider.
Wie viel Prozent, können Sie das sagen in Prozent, wie viel können wieder heim?
Wir haben das untersucht anlässlich einer anderen Sendung und es sind 75-80% der Patienten, die bei uns sind, kommen schlussendlich wieder heim.
Und die anderen, Sie haben es uns vorher im Computerraum gesagt, die kommen dann unter Umständen irgendwo in betreutes Wohnen oder sogar in ein Pflegeheim?
Ja, das ist leider so, wenn die Störungsmuster zu schwer sind, dass es Alleinleben nicht möglich ist oder dass die Betreuung daheim nicht gut genug funktionieren kann, dann müssen wir das ins Auge fassen.
Wie schwierig ist es für Sie als Arzt, der Patientin Mut zu machen für das, was kommt, aber gleich irgendwo realistisch zu bleiben, dass man nicht falsche Hoffnungen schürt?
Das ist manchmal nicht ganz einfach, wobei da helfen ihm sehr häufig Patienten auch, weil sie sehen ja auch den Verlauf und man kann selber auf den Verlauf zurückblicken. Und es ist ja nicht so, dass nichts gegangen ist. In den letzten 2,5 Monaten, als Frau Holliger zum Beispiel bei uns ist, war sie am Anfang im Rollstuhl, konnte nicht essen und trinken selbstständig, hatte eine Magensonde. Das sind alles Sachen, die jetzt nicht mehr sind. Also sie ist zwar im Rollstuhl heute unterwegs, aber geht auch schon mit dem Rollator selbstständig. Sie isst selber jetzt und kann zunehmend im Alltag alles selber machen. Also noch nicht vollständig, aber immer mehr.
Das ist also noch viel Arbeit, die vor Ihnen liegt, Frau Hulliger, wenn Sie dann in Therapie gehen, wenn Sie weitergehen. Die Angehörigen sind auch nicht ganz unwichtig im Ganzen. Wir werden heute Abend im Doppelpunkt Forum sicher auch noch darüber reden. Ich sehe gar keine Bilder von Ihrem Mann da, Frau Hulliger. Ich sehe nur vom Büsi.
Ja, mein Mann ist auch Tag bei mir. Und den brauche ich nicht aufzusenken an die Pinnwand.
Er kommt also immer vorbei. Das ist sicher mal etwas Wichtiges für die moralische Unterstützung auch. Dr. Urs Bato, wie fest wird jemand eingebunden jetzt bei einem Austrittsgespräch, dass auch die Angehörigen Bescheid wissen, was kommt?
Das ist sehr wichtig, dass wir mit den Angehörigen zusammen so Austrittsgespräche führen, weil sie sind natürlich auch ins weitere Leben eingebunden. Und wir versuchen das, wenn irgend möglich, gemeinsam zu machen mit den Betreffenden.
Also, dass sie dabei sind, wenn immer möglich. Und was geben sie dort dafür? Ich sage jetzt, Ratschläge ist vielleicht nicht so richtig. Was geben sie für Tipps mit, auch gerade jetzt in Zukunft, wenn der Alltag wieder anfängt?
Das richtet sich natürlich nach den Fragen. Also, es kommt darauf an, was kommt von den Angehörigen und von den Patienten. Und entsprechend versucht man, die Fragen zu beantworten, so gut wie man halt kann. Aber leider kann man häufig keine Prognosen abgeben.
Das ist sehr schwierig, Prognosen abzugeben. Das haben wir jetzt immer wieder gehört im Laufe dieser Sendung, von dem Treffpunkt hier aus der Reha-Klinik Manna-Seiler-Haus in Bern, wo Hirnschlagpatienten eine Rehabilitation erleben. Und jetzt eben, wie die Frau Hulliger dann weitergeht noch in eine Therapie. Und dann sehen Sie hoffentlich bald Ihr Büsi wieder. Wie heisst es eigentlich?
Marina.
Die Marina. Sie schnurrt schier dort ab der Pinnwand. Aber Frau Hulliger, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass wir Sie dürfen begleiten und dass wir jetzt sogar in Ihr Zimmer hineinschauen können. Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute.
Bitte, es ist gern geschehen. Merci vielmals. Ich habe gern mitgemacht.
Danke auch Ihnen, Dr. Urs Bato, allen anderen Patienten, die erzählt haben, die ein Stück Einblick gegeben haben in eine schwierige Situation, die aber gerade durch Therapeuten und die Ärzte sicher auch immer wieder mit Hoffnung und Mut ausgefüllt wird. Der Treffpunkt aus dem Anna-Seiler-Haus war das. Wie gesagt, der Doppelpunkt Forum, wir haben das schon ein paar Mal erwähnt in dieser Sendung. Doppelpunkt Forum heute Abend ab der 8. Da geht es nochmal ums Thema Hirnschlag. Wir haben ein sogenanntes Hörbild in der ersten Stunde. Das Hörbild ist nichts anderes als Stimmen von Menschen, die einen Hirnschlag erlebt haben, die vielleicht schon wieder im Alltag integriert sind. Wie Sie das erlebt haben, der Hans-Peter von Peschker ist der Autor von dem Hörbild. Er selber hat einen Hirnschlag gehabt, ist übrigens genau in dem Zimmer, Frau Hulliger, gewesen, wo Sie jetzt drin sind. Er hat das zusammengestellt, das Hörbild, hat mit diesen Menschen geredet. Das gibt es als Start zu dem Doppelpunkt Forum. Und nachher redet Karin Frey mit Experten. Und dann sind eben Ihre Fragen auch drin. Also wenn Sie Fragen haben zum Thema Hirnschlag, wenn Sie gerne etwas möchten wissen als Angehörige oder als Betroffene oder einfach als Interessierte, dann schreiben Sie uns ein Mail. Die Adresse ist studio@drs1.ch. studio@drs1.ch. Es gibt also nicht jetzt noch im Treffpunkt eine Antwort, auch nicht schriftlich eine Antwort, sondern heute Abend in der Sendung Doppelpunkt Forum. So viel für den Moment. Wir freuen uns, wenn Sie heute Abend um 8 Uhr auch wieder dabei sind. Der Treffpunkt aus Bern war das.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.